über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zur 19. Folge von Überübersetzen. Beim letzten Mal hatten wir ja die Sozioinformatikerin Professor Katharina Zweig zu Gast. Und Larissa Schippel hat mit ihr darüber gesprochen, was die sogenannte künstliche Intelligenz bereits alles kann und wo ihre Grenzen sind und dass sie vor allen Dingen eins nicht ist, nämlich intelligent. Und Katharina Zweig hat dann gesagt, sie wünscht sich ein Jahrhundert der Geisteswissenschaft und dass wir die neuen Wege als ÜbersetzerInnen aktiv mitgestalten sollten. Und das tun wir ja auch schon, nämlich indem wir unsere Übersetzungen als Grundlage für die entstehende Übersetzungssoftware ins Netz einspeisen und wissentlich oder unwissentlich zur Verfügung stellen. Und da treibt einen natürlich sofort die Frage um, ob unsere Übersetzungen einfach so genutzt werden dürfen und zu Geld gemacht werden können. Und diese Urheberrechtsfragen, die wären sicher nochmal einen ganz eigenen Podcast wert, den ich auch gerne machen würde, muss ich aber nicht, denn es gibt einen tollen Urheberrechtspodcast und der heißt »Am Anfang war das Werk«. Und in Folge 12 geht es auch ums Übersetzen. Also hört einfach mal da rein. Aber ich glaube, wir können, wollen und sollten uns auch mit all unserem Wissen und allem, was wir an Erfahrung haben, in die Entwicklung der KI einbringen. Und am besten geht das, wenn wir das gemeinsam tun. Und warum es so wichtig ist, sich dafür zu vernetzen, miteinander für seine Rechte einzustehen, Kraft zu schöpfen, Spaß zu haben, darüber möchte ich heute mit Marike Heimburger sprechen, der Vorsitzenden des VDÜ. Und wir werden natürlich auch über das Übersetzen sprechen, über ethische Grenzen und warum Lebenserfahrung für das Übersetzen so wichtig ist. Marike Heimburger ist Vorsitzende des VDÜ, Übersetzerin aus dem Dänischen, Englischen und Spanischen von namhaften Autorinnen, außerdem Dolmetscherin, Co-Autorin und Moderatorin. Sie sagt selber, sie arbeitet gerne im stillen Kämmerlein, packt aber auch gerne ihre Koffer und erzählt da draußen von ihren Büchern, dem Verband und ihrem Beruf. Und das passt wunderbar, denn genau dazu habe ich Sie heute eingeladen. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Russischen und Französischen und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Festivals und Theater zu übertiteln. Ja, Marike, ich freue mich total, dass du heute zu mir gekommen bist und bin etwas aufgeregt, weil Marike Heimburger ist nämlich die Vorsitzende des VDÜs seit Juni 2021 und umso mehr freue ich mich, dass du hier bist.
Danke.
Ich würde ganz gerne erstmal mit dir ein bisschen über deine Arbeit als Übersetzerin sprechen, bevor wir auf den VDÜ zu sprechen kommen und auf den Vorsitz und auf diese ganzen, auch diese wichtigen Sachen. Aber erstmal ein bisschen über dich. Du hast in Düsseldorf Literaturübersetzen studiert, du hast Spanisch und Englisch studiert und arbeitest schon seit 1998 als freiberufliche Übersetzerin.
Richtig recherchiert.
Allerdings, interessanterweise übersetzt du nicht aus dem Spanischen, sondern aus dem Dänischen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du eine Wahlheimat, nämlich in Süddänemark, gefunden hast.
Genau.
Und da arbeitest. Und du schreibst über dich selber, dass du eine bunte Mischung aus sogenannter Frauenunterhaltung der Sparten Chitlit, Henlit, Siglit, Love and Landscape übersetzt und aber auch noch Thriller, Krimis, Jugendbücher, also verschiedenste, sehr viele Autorinnen, die ich hier gar nicht alle, also du übersetzt Sophie Kinsella, Sarah Harvey, Jussi Adler-Olsson, Stefanie Meyer, Marie Benedikt und noch ganz viele andere. Ihr werdet das alles in den Shownotes finden, was ich da alles noch aufnehme. Außerdem bist du noch Dolmetscherin, Moderatorin, Referentin und Co-Autorin. Ich habe mir das jetzt alles angeguckt, habe auch versucht, so viel wie möglich zu lesen davon, aber du hast ja so viel übersetzt, das habe ich natürlich nicht geschafft, alles zu lesen. Was mir aber aufgefallen ist, was wir noch nicht hatten, ist diese eben sogenannte Frauenliteratur, was man darunter auch immer zu verstehen hat. Literatur von Frauen, Literatur für Frauen. Da werden wir gleich noch ein bisschen weiter reingehen, aber du hast auf jeden Fall viel mehr Autorinnen übersetzt als Autoren.
Ja. Das ist mein Portfolio.
Genau. Und ich habe also jetzt zum Beispiel von Marie Benedikt gelesen, Frau Einstein. Das hast du übersetzt und ich hatte mir das durchgelesen und wollte eigentlich was zu der Übersetzung dann rausfinden. Mit meinem gelben Textmarker habe ich mir das angemarkert, was ich alles lesen wollte. Das hat aber nicht funktioniert, weil Ich habe in einem Satz dieses Buch runtergelesen, war total begeistert, weil nämlich in diesem Buch die Geschichte von der ersten Frau von Albert Einstein beschrieben ist, die maßgeblich die Relativitätstheorie mitentwickelt hat, Mileva Maric, und aus allen Veröffentlichungen gestrichen wurde. Das ist irgendwie alles sehr symptomatisch für Literaturfrauen, überhaupt die Rolle der Frauen. Aber was mir jetzt übersetzungstechnisch aufgefallen ist, ich bin ja so mitgerissen worden mit der Übersetzung. Ich konnte gar nicht anhalten, gar nicht wie bei den anderen Übersetzungen so, dass ich sagen könnte, ein besonderes Bild, die Knarzigkeit, dieses so, sondern du hast mich einfach von der ersten bis zur letzten Seite mitgerissen. Auf was kommt es denn dabei an bei so einer Übersetzung von Unterhaltungsliteratur? Das ist ja sehr anspruchsvoll, scheint mir das zu sein.
Da müssen vielleicht andere Maßstäbe angelegt werden. Also jetzt ist Frau Einstein und Marie Benedikt eher gehobene Unterhaltung. Du hattest es ja eben aufgelistet, mit sogenannter Chicklit und sowas angefangen, was eben auch nur als Taschenbuch von vornherein erschien und so weiter. Aber
was
auch
ist
da,
denn Chicklit?
Chicklit, das war mal eine Zeit lang so ein Genre oder so eine Bezeichnung in der Verlagswelt. Das war dann so, die bekannteste Vertreterin dafür war Bridget Jones. Mhm. Solche lustige, intelligente, urbane Frauenunterhaltung. Und da kam es zum Beispiel ganz stark darauf an, dass es irgendwie eine flotte Sprache einfach hat, dass es irgendwie flutscht.
So, natürlich.
Ja. Ist auch sehr, also ohne dass es jetzt ständig Dialog ist, ist es aber eben trotzdem eher vielleicht ein bisschen umgangssprachlich oder so.
Ja.
Und das ist jetzt bei Frau Einstein natürlich nicht mehr so. Also da sind wir ja auch dann jetzt wieder 100 Jahre zurückversetzt. Nicht, dass die Sprache jetzt antiquiert wäre, aber ist dann ein anderer Sprachduktus. Aber eben trotzdem so, dass man die Leserin eben bei der Stange halten muss. Also die Sätze so aufbauen, dass man sofort, so wie du sagst, ich glaube, du sagtest reinflutschen oder
so. Ich mich gefragt habe, man hat ja immer diese Wahl, übersetzt man eher zieltextnah oder ausgangstextnah so ein bisschen. Also ich kann ja, wenn ich aus dem Russischen übersetze oder wenn ich so aus dem Norwegischen, ich kann ja so Strukturen aufscheinen lassen, dann kriegt es eher sowas so ein bisschen Untersuchendes. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da lese ich ja auf jeden Fall zieltextnah. Das ist ja, als wenn das mein, also du kannst ja wahrscheinlich, das ist ja wahrscheinlich nicht die Aufgabe von Unterhaltungsliteratur, ne, sondern du tust ja so, als wenn das ein deutsches Buch ist, auf jeden Fall, oder?
Ja.
Das genau. Ja. Und mit dieser Frauenliteratur, weil wir hatten eigentlich von Anfang an gesagt, als wir uns vorbesprochen haben, ob wir darüber reden, gesagt, wollen wir jetzt nicht so drauf rumreiten, auf Frauenliteratur und was ist das überhaupt? Und in der Vorbereitung habe ich dann also dieses super Buch gefunden von Nicole Seifert, Frauenliteratur, und auf dem Cover von diesem Buch ist Frauen erstmal dick durchgestrichen und der Untertitel ist Abgewertet, Vergessen, Wiederentdeckt.
Und ist im selben Verlag erschienen wie Frau Einstein.
Ja.
Bei Kiepenheuer und Witsch.
Ja, du hast es auch gelesen, das Buch, ne?
Genau.
Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da steht eigentlich drin, nicht nur, dass es wahnsinnig wenige Frauen gibt, die verlegt wurden. Wahnsinnig wenige von diesen verlegten Frauen in den Jahrhunderten haben dann noch eine Rezension erhalten. Und das hat irgendwie alles System mit dieser Literatur. Also Elfriede Jelinek beschreibt es dann einfach mit Verachtung, die uns entgegengebracht wird oder die den Autorinnen gegenüber entgegengebracht wird. Und wie ist es denn mit Übersetzung? Also als Übersetzerin, wenn du diese Literatur übersetzt, ich finde, das ist hochanspruchsvoll. Wie wirst du denn als Übersetzerin gewertet? Hast du es da auch mit diesen Abwertungen zu tun, wenn du diese Art von Literatur übersetzt?
Also es ist einfach immer noch dieses E und U. Also das ist eher Unterhaltung und das ist eher trashig oder so und das andere ist angesehener, aber das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, würde ich sagen.
Also, also Unterhaltungsliteratur, aber das spiegelt sich dann schon auch auf dich als Übersetzerin wieder sozusagen. Das heißt, wenn
welche Art von Literatur? Ja, genau. Also ganz kurios, als ich das große Glück hatte, wie ich fand, und gefragt wurde, ob ich bei Adler Olsen mit übersetzen möchte, habe ich selbstverständlich nicht lange nachgedacht.
Ja.
Also das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her.
Das ist das Alphabethaus.
Und als ich dann mit einer Bücherfrau auf der Buchmesse mal darüber sprach, dann fragte sie mich, warum ich das nicht unter Pseudonym gemacht habe. Dann stutzte ich und so, dann, wieso sollte ich? Also weil ich für mich dachte, ich übersetze einen Megaseller, warum sollte ich mich verstecken dahinter? Und dann sagte sie, naja, sonst kommst du in so eine Schublade. Und dann meinte ich, ich bin in der Schublade Frauenunterhaltung, ich habe nichts dagegen, wenn ich noch in eine andere Schublade komme.
Ja, das ist interessant, weil damit wird das Geld verdient eigentlich, ne? Also und gleichzeitig geniert man sich ein bisschen, dass man das übersetzt. Und wir hatten ja diesen Podcast mit Karin Wittun über Krimis, das ist ja wahrhaft nicht einfach.
Nein.
Sondern eher besonders schwierig teilweise, um diese Werke zu übersetzen. Ja. Ach, das ist echt interessant, ne? Da gibt es ein Missverhältnis. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, ich hatte das Gefühl, wenn man über Krimis spricht, das geht noch, weil alle mögen Krimis, alle lesen Krimis, darüber kann man auch sprechen. Das ist jetzt nicht so, das hat nicht so negativen Anklang. Über diese sogenannten Frauenbücher, das ist noch praktisch, noch eine Stufe drunter, ne?
Genau, das würde ich auch so sehen.
Ja, ne?
Ja.
Das ist interessant, nicht richtig verständlich, aber das müssen wir ja auch nicht verstehen.
Nö.
Eigentlich. Ja gut, damit belassen wir es mal mit diesem Thema und ich würde sagen, wir widersetzen uns einfach der Bezeichnung, oder? Das ist einfach Quatsch.
Es gibt also Literatur.
Es gibt Literatur und wir sollten einfach auch mehr Autorinnen lesen und manche Sachen sprechen einen auch einfach mehr an.
Also ich lese auch tatsächlich seit Jahren fast nur Bücher von Frauen.
Ja.
Also jetzt nicht dogmatisch in dem Sinne, sondern ich merke auch tatsächlich, dass ich das interessanter finde.
Ja, sind natürlich Themen, die
ganz tolle Bücher gelesen und
genau.
Und nicht, weil ich Literatur von Männern jetzt irgendwie kategorisch ablehnen würde oder so, sondern weil ich einfach da Themen finde bei den Frauen, mit denen ich mehr anfangen kann.
Ja. Also ich glaube auch, man findet auf jeden Fall in allen Seiten, man hat ja so seine speziellen Vorlieben, aber was wirklich noch passieren muss, ist, dass man ein bisschen mehr das Augenmerk auf die Autorinnen legt, nehme ich mal an.
Aber übrigens, dass auf meiner Publikationsliste fast nur Frauen sind, das ist ja nun auch nicht von mir von Anfang an irgendwie so geplant gewesen oder so, sondern das ist ja was sich ergeben hat. Und irgendwie lief es dann immer weiter und dann kam ab und zu mal ein Mann dazwischen.
Ja.
Und das ging ja auch, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist einfach so, hat sich so entwickelt. Es war jetzt nicht irgendwie eine bewusste Entscheidung. Manchmal bei einzelnen Projekten ist es eine bewusste Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht. Aber das hat auch nichts mit dem Geschlecht dann zu tun, sondern wieder mit dem, spricht es mich an oder nicht. Habe ich da irgendwie eine Verbindung dazu?
Ja, man entwickelt sich auch als Übersetzerin, genau, ne, in bestimmte Themen hinein sozusagen, in bestimmte Themen, in bestimmte Genres, die man dann auch einfach besser kann. Ja klar, ich übersetze auch hauptsächlich Theater.
Ja.
Andere übersetzen Lyrik und man arbeitet sich da rein.
Ne? Ja. Und man hat keinen Karriereplan am Anfang. Also man hat einen Traum, glaube ich.
Ja.
Also habe ich schon auch von anderen gehört. Und ist doch schön, wenn man da irgendwann mal so hinkommt. Und
das stimmt. Wie bist du überhaupt zum Literaturübersetzen gekommen?
Naja, ich habe kein Vorbild gehabt irgendwie im privaten Umfeld oder so, sondern ich, das ist irgendwie so dieses klassische Mädchen ist gut in Sprachen und hat Deutsch und Englisch Leistungskurs und noch Spanisch dazu und überlegt halt, was mache ich damit? Und in der 12. Klasse wurden wir irgendwann mal in die Uni geschickt zu einer Schnupperwoche, während die 13er ihr Abi geschrieben haben und dann sah ich halt im Programm, dann wurde da ein Studiengang aus Düsseldorf vorgestellt, der nannte sich Literaturübersetzen und dann habe ich mir diese Veranstaltung angeguckt und danach dachte ich, das will ich machen. So, das möchte ich mit meinen Sprachen machen.
Ach toll. Und das war dann dein Traum und den hast du dann einfach schon direkt gefunden und gleich verfolgt. Das ist ja auch mal sehr schön, finde ich, wenn man es gleich
weiß. Das ist sehr schön, aber ich bin auch schon durchaus zwischendurch auf Abwege geraten.
Mhm.
Also ich wurde auch schon gleich damals noch vor dem Abitur gewarnt, nachdem ich meinen Englischlehrer gefragt hatte, ob er meint, dass ich Talent hätte. Meinte er, ja sicher, ich finde schon, Sie haben Talent, Frau Heimburger, aber sagen Sie, und dann guckte er mich ernst an, haben Sie eine größere Erbschaft zu erwarten? Hatte ich nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht, aber ich habe auch immer wieder mit anderen Dingen Geld verdient.
Ja, wie wir alle.
Ja.
Aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt kannst du von dir, und jetzt setzt du dich ja auch dafür ein, dass wir alle von unserem Beruf leben können. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Dänisch, weil sonst kommen wir nämlich hier auf Abwege.
Genau. Mhm.
Wie kam es denn dann, dass du nach Dänemark gegangen bist? Würde mich schon interessieren, dass du jetzt aus dem Dänischen übersetzt.
Also der Klassiker ist ja eigentlich, wenn man ins Ausland sich verlegt, entweder ist es der Arbeit wegen oder der Liebe wegen.
Ja.
Und als freiberufliche Übersetzerin kann ich arbeiten, wo ich will. Will sagen, es war die Liebe, die mich nach Dänemark zog, ja.
Und dann hast du Dänisch gelernt und dann angefangen, eher aus dem Dänischen zu übersetzen, sozusagen im...
Ich habe einfach im Alltag Dänisch dann dort gelernt. Also ich bin keine Skandinavistin. Und ab und zu sprach ich mal mit Kolleginnen, die auch aus dem Dänischen übersetzen, die mir dann auch sagten, also das funktioniert für Dänisch ganz anders. Also beim Englischen ist es ja wirklich so, die Verlage kaufen ein die Titel und dann wird man, wenn man erstmal drin ist im System, angefragt, ob man dieses Buch übersetzen möchte. Und die Kolleginnen damals sagten, naja, im Dänischen läuft das total anders. Man muss eigentlich fast selbst sich seine Arbeit als Scout fast besorgen. Also man beobachtet selbst den dänischen Markt jetzt in diesem Fall und schlägt dann den Verlagen was vor. Das ist inzwischen bestimmt auch schon wieder anders. Ne? Aber damals und ich war in einer Lebensphase, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht leisten. Also hat mir das wirklich überhaupt nicht, ich hätte das vermessen gefunden fast von mir, zu sagen, ich möchte jetzt aus dem Dänischen übersetzen. Mhm. Aber dann war es eben so, dass ich gefragt wurde tatsächlich eines Tages, ob ich mitmachen wollte bei Adler Olsen, als er eben sich so wahnsinnig gut verkaufte mit dem Sonderdezernat Q. Das ist ja auch so ein Mechanismus im Buchmarkt. Also häufig kaufen Verlage neuere Bücher ein aus dem Ausland und wenn das dann gut läuft, dann werden die sogenannten Backlist-Titel noch nachgeschoben. Mhm. Und es ging jetzt also um diese sogenannten Backlist-Titel, die der Autor geschrieben hatte, Jahre bevor er diese Sonderdezernat Q-Sache gemacht hat und die dann jetzt so nach dem Motto, falls der Autor jetzt mal eine Blockade hat oder so, also dann, das ist dann ja wirklich eine Maschinerie ganz einfach. Das ist, weiß man nicht. Also das stellt man sich immer nicht so vor, wenn man von Literatur spricht, was da halt auch einfach an Geld im Spiel ist. Und
ja,
so,
genau. Ne?
Und dass so Verlage einfach, und da bin ich ja jetzt auch nicht die Expertin, aber was ich so mitgekriegt habe, es ist dann halt ganz klar, es muss dann regelmäßig was erscheinen von so einem Namen. Und falls er also jetzt mit der einen Reihe dann mal nicht liefert, dann hat man was in der Schublade von der Backlist sozusagen. Und so kam ich ins Spiel, dass ich da eben mit übersetzen durfte. Aber es war natürlich für mich ein fulminanter Einstieg ins Übersetzen aus dem Dänischen.
Ja.
Aber komischerweise sind dann halt für mich im Dänischen immer nur Krimis gekommen. Also ich habe ein Jugendbuch gemacht und einen wiederum Frauenroman, in Anführungszeichen. Ja. Und sonst nur Krimis. Und auch ich habe jetzt zuletzt vor 3 Jahren was übersetzt aus dem Dänischen. Krimi. Und mir ist fast jedes Jahr auch was angeboten worden aus dem Dänischen. Aber immer Krimis und immer jetzt sofort. Also jetzt sofort anfangen. Und das ging nicht. Also dann, meine Auftragslage war halt gut genug, dass ich, es klingt so ein bisschen komisch, meine Auftragslage war gut genug, dass ich nicht sofort anfangen konnte. Also ich hätte erst in einem halben Jahr anfangen können oder so. Und darum wurde das dann immer nichts. Naja, und jetzt hoffe ich aber auch, dass ich einfach mal, ich habe ja nichts gegen Krimis, aber ich möchte nicht aus dem Dänischen immer nur Krimis machen.
Ja, das ist lustig, weil ein Kollege von uns, der Justus Kahl, mit dem ich in der Übersetzerwerkstatt war, der hat gesagt, der aus dem Norwegischen übersetzt, man kann sich bei einer skandinavischen Sprache gar nicht erlauben, Krimis nicht zu mögen oder Krimis nicht zu übersetzen. Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Dabei ist genau, wenn man jetzt mal über die dänische Literatur spricht, also wir wissen ja wenig über Dänemark, außer dass wir alle ständig in Urlaub dahin fahren. Ne? Mhm. Ein bisschen Hygge wissen wir, ein bisschen dänisches Design. Hans Christian Andersen. Natürlich Kierkegaard und Fräulein Smillers Gespür für Schnee und Karin Blixen, Literaturnobelpreisträgerin. Was gibt es denn da noch so an Literatur?
Wie gesagt, ich bin keine Skandinavistin. Ein wunderbares Buch, was ich vor 1-2 Jahren mal gelesen habe, war bei Hansa Blau erschienen. Das heißt Agathe von Ann-Kathrine Bohmann. Und das ist einfach so ein stilles Buch. Also es wird einfach eine schöne Geschichte erzählt von einem alternden Arzt, ich glaube in Paris, auf jeden Fall in Frankreich, und seiner Beziehung, also zu einer jüngeren Frau, also keine Liebesbeziehung, aber irgendwie doch irgendwie so, weiß nicht. Also einfach so ein richtig schönes Erzählen. Da passiert nichts Dramatisches oder so. Finde ich total schön. Was relativ viel Aufmerksamkeit bekam, war auch Madame Nielsen in den letzten Jahren. Also so eine schillernde Persönlichkeit. Übrigens, also Madame Nielsen übersetzt von Hannes Langendörfer und Ann-Kathrine Bohmann von Franziska Hüther. Und das sind tolle Bücher, also mit Gehalt, also mit Inhalt irgendwie, die nicht nur plotgetrieben sind und so. Und
also es gibt so, aber
oder zum Beispiel, was jetzt vor kurzer Zeit wirklich groß besprochen und also viel Raum eingenommen hat, war diese Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen.
Ja.
In der Übersetzung von Ursel Allenstein. Auch da mehr, also Frauen haben jetzt vielleicht ist tatsächlich im Moment auch ein bisschen leichter,
Autorinnen
sichtbar zu werden. Genau.
Ja.
Weil eben einfach sich gerade was verschiebt insgesamt. Es wird alles diverser und das ist ganz schön. Und ansonsten, also ehrlich gesagt, nee, ich weiß nicht aktuell, was sich so richtig regt. Aber es gibt diese schönen Bücher. Aber die Krimis nehmen unglaublich viel Raum ein.
Ja, interessant. Aber das ist wirklich wahrscheinlich ein skandinavisches Phänomen.
Aber das sind ja auch jetzt persönliche Vorlieben von mir. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Krimis irgendwie Schund oder Schrott sind oder so. Aber wenn ich halt, jetzt haben wir hier dieses Alphabethaus auf dem Tisch liegen vor uns und das hat fast 600 Seiten. Wie lange möchte ich mich mit einer düsteren Thematik befassen täglich?
Ja.
Also gerade das Alphabethaus ist wirklich sehr düster. Oder ich meine, eigentlich, oder ja, neulich bekam ich was angeboten, da hätte ich mich dann irgendwie jetzt das nächste halbe Jahr mit den Grausamkeiten, die in Syrien passiert sind, in den letzten 10, 20 Jahren beschäftigen müssen. Und da habe ich gemerkt, nee, das packe ich jetzt einfach nicht. Also das kann ich einfach aus meiner menschlichen, privaten und sonstigen Lebenssituation jetzt nicht leisten. Oder das möchte ich mir nicht zumuten. So.
Ja.
Und dann möchte ich lieber schöne Sachen machen.
Ja.
Das heißt nicht, dass die lustig sein müssen. Also schön kann auch ernst sein. Also was jetzt ganz frisch erschienen ist, Überwintern von Catherine May, also aus dem Englischen nun. Aber es ist so ein Essay, in dem sie sich Gedanken macht über das, also es wird so ein bisschen metaphorisch eigentlich, dieses Überwintern auch als dunkle Phasen im Leben. Mhm. Und das war auch teilweise sehr intensiv und nicht alles leicht, aber am Ende war ich beglückt. Ich bin jetzt beglückt, dieses Buch in der Hand zu halten.
Was daran ganz interessant ist, wir hatten in einem Podcast mit Larissa über Ethik gesprochen und ethische Grenzen des Übersetzens. Das ist ja im Prinzip eigentlich was, was du da beschreibst, ne? Dass wir sozusagen unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen ethischen Grenzen als Übersetzerin setzen und sagen, ich meine, klar, natürlich alles im ökonomischen Feld. Also ich sage wahrscheinlich jetzt nicht so ein Adler-Olsen ab. Man muss ja auch schon das Finanzielle im Auge behalten. Manche Dinge kann man auch einfach nicht absagen aus Selbstschutz. Aber natürlich entscheiden wir oder entscheidest du, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, weil man so viel übersetzt hat wie du und schon die Auswahl hat und so, dann kannst du natürlich entscheiden, das möchte ich machen. Und bestimmte Dinge kann ich vielleicht gar nicht machen. Ne? Also das finde ich eigentlich auch eine interessante Frage. Wie kommen solche Grenzen zustande? Wie setzt du dir solche ethischen Grenzen eigentlich? Oder wie funktioniert das als Übersetzerin?
Also ich setze sie mir nicht bewusst, sondern ich spüre sie, wenn ich ein Buch prüfe. Also wenn ich ein Buch angeboten bekomme. Also das allererste Mal ist mir sowas passiert, als meine Kinder klein waren und meine Kinder sind beide, haben sehr besondere Bedürfnisse. Mhm. Es war eine sehr schwere Zeit. Mhm. Und damals habe ich viel für Goldman eben diese sogenannte Chick-Lit gemacht. Und dann sprach ich mit der Lektorin am Telefon und dann habe ich auch kurz erzählt, was bei mir eben privat los ist. Und dann, vielleicht dachte sie, es sei passend. Dann sagte sie, aber ich hätte hier auch sonst mal einen Erfahrungsbericht von einer krebskranken Frau, der müsste übersetzt werden. Und dann habe ich so tief durchgeatmet und habe gedacht, nee, danke. Also mein Leben ist gerade ernst genug. Ich möchte dann gern beim Arbeiten einfach ein bisschen Spaß haben, wenn es geht. Also das war so zum Beispiel so ein Punkt. Oder später, als mir Frau Einstein angeboten wurde, habe ich dann erstmal, bevor ich das Buch las, habe ich über Frau Einstein so ein paar Biografien mir ausgeliehen, also über Mileva Maric ein paar Biografien ausgeliehen und so weiter. Und darin las ich plötzlich, dass es eben dieses erste Kind gab, in dem es auch in diesem Buch geht und dass es sehr jung gestorben ist und dass viel spekuliert, es ist auch sehr spät überhaupt erst bekannt geworden, dass es dieses Kind gab. Es wurde halt verheimlicht und warum wurde es verheimlicht? War das Kind vielleicht behindert oder es ist jedenfalls sehr jung gestorben und auch mein jüngstes Kind ist gestorben. Mhm. Und plötzlich war ich da also gelähmt wirklich, als ich das sah und wusste nicht, ob ich das kann, weil es mir so nah kam. Und habe dann mit der Lektorin Mona Lang das ein bisschen besprochen oder habe ihr das geschrieben und dann war sie sehr, sehr bestürzt, weil sie das nicht wusste über meine Biografie. Und ich fand die Reaktion so toll, weil sie mir sofort angeboten hat, dass ich vom Vertrag zurücktreten kann, wenn ich das möchte und dann finden wir was anderes für mich und so. Also sehr achtsam irgendwie, rücksichtsvoll. Und dann habe ich gesagt, es eilt ja jetzt noch nicht so. Ich würde jetzt gerne ein bisschen drüber nachdenken oder mal in mich reinhorchen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich möchte das. Also aus verschiedenen Gründen habe ich dann gesagt, ich möchte mich dem jetzt aussetzen und habe das dann eben gemacht. Und bin jetzt sehr froh drüber, weil jetzt mal abgesehen davon, dass es persönlich wirklich eine schöne Erfahrung war. Ja. Es verkauft sich auch gut.
Das ist ja auch ein wunderbares Buch.
Und genau. Marie Benedikt ist sehr produktiv. Ich habe jetzt gerade die dritte Übersetzung abgegeben. Und die nächsten zwei Manuskripte habe ich schon auf dem Rechner. Also Kiwi macht sie eben weiter. Und also das war für mich jetzt wirklich toll, dass ich da zwar dieses stutzende Moment hatte, aber trotzdem das dann überwunden habe und das gemacht habe.
Ja, toll. Aber das ist wahrscheinlich das, was sich kaum Menschen bewusst machen, dass wir halt Menschen sind und wir haben halt bestimmte Grenzen, ethische Grenzen, die dann einfach über allem stehen. Und natürlich vollkommen zu Recht und ist auch richtig. Und nur du kannst wissen, kann ich das machen? Möchte ich das machen? Will ich das machen? Will ich mich konfrontieren? Ich bin aber ganz froh, dass du dieses Buch übersetzt hast.
Danke. Aber ganz sicher gibt es, also es gibt bestimmt andere ethische Überlegungen. Also dass man eben gleich sagt, ich würde nie ein Buch übersetzen mit der und der Ideologie. So.
Genau,
das also sind das dann sind theoretische, die Raum, die haben so wir theoretische ja. Dinge. Aber nee, wir sind halt Menschen und deswegen kann ich ja auch nicht sagen, also heute würde ich vielleicht ein anderes Buch ablehnen als vor 20 Jahren oder so, weil ich mein Leben verläuft ja auch und ich habe Erfahrungen und die und manche dann, verblassen und dann kommt was Neues dazu. Also es,
und manche Erfahrungen sind ja auch wichtig, die kann man dann wieder einbringen, ja auch in Übersetzungen und aber erst viel, viel später.
Genau.
Eben ja. 20 Jahre später oder
ja,
so.
Ja.
Genau, das kenne ich auch. Ja, jetzt haben wir schon so viel über Dänemark gesprochen und über die ganzen verschiedenen Bücher. Jetzt müssen wir doch nochmal, glaube ich, ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass du Vorsitzende des VDÜ bist.
Gerne.
Was mich interessiert, warum ist es dir wichtig? Du hast dich immer engagiert für unseren Verband. Ich meine, ohne unseren Verband, weiß ich nicht, könnten wir alle wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel schlechter leben und hätten viel weniger Rückgrat eigentlich.
Wir hätten auch viel weniger Spaß.
Genau, viel weniger Spaß hätten wir auch, genau.
Viel weniger nette Kontakte.
Das stimmt, ja. Und du hast dich schon immer engagiert. Und was treibt dich? Warum bist du Vorsitzende jetzt von unserem Verband geworden?
Also ich habe mich schon immer engagiert. Ich habe mich immer für andere eingesetzt. Schon also in der Schule Klassensprecherin und so weiter. In der Uni war ich dann studentische Frauenbeauftragte und dann war ich auch mal irgendwo in irgendwelchen Elternbeiräten oder was weiß ich. Aber war ich dann ja auch schon Mitglied im VDÜ. Und als dann 2002 die Urheberrechtsreform kam, die uns ja auch sogar namentlich unsere Berufsgruppe nannte, die besser gestellt werden soll, und der Verband ja mehr oder weniger aufrief dazu, jetzt wirklich um Vertragsanpassungen zu bitten und wenn die nicht gewährt wird, gegebenenfalls mit Rechtsschutz von Verdi zu klagen. Da war ich halt in so einer Phase, wo ich einfach so, ja, selbstverständlich mache ich das und so, tada, ich bin jetzt hier, ich mache das und in dem völlig naiven Glauben, dass, ich glaube, damals waren es ungefähr 1000 Mitglieder, dass das natürlich jetzt ganz viele von uns machen werden. Und irgendwann kam dann so ein bisschen das böse Erwachen, dass es eben nur ein halbes Dutzend überhaupt gemacht hat.
Oh.
Naja. Und also das ist ja auch eine Form von Engagement schon gewesen. Also ich wollte über diese Klage auch was erreichen und bewirken für alle. Ich war nicht die Einzige, aber es war tatsächlich mein Fall, der dann 2009 als erster vom BGH entschieden wurde.
Ja.
Und so, das heißt, da habe ich schon viel dann auch immer Kontakt gehabt mit dem Vorstand. Irgendwann habe ich mich dann in die Honorarkommission wählen lassen. Also da war ich 4 Jahre dabei. Ich wurde dann zur Schatzmeisterin gewählt, 2017. Und ich war wirklich sehr glücklich über Patricia als Vorsitzende. Ich fand, das war eine sehr schöne Zeit. Aber es war eben irgendwann dann auch klar, Patricia macht nicht weiter. Was ich sehr, sehr bedauert habe, die Dinge haben sich dann entwickelt. Wir haben wirklich viele Kolleginnen und Kollegen angesprochen.
Naja,
und irgendwann kristallisierte sich aber raus, wer so insgesamt ins Vorstandsteam kommen würde. Und dann habe ich so gemerkt, okay, also mit dem Team und offen gestanden tatsächlich, vor allem als ich so dachte, mit Ingo Herzke als zweitem Vorsitzenden, könnte ich mir das dann vielleicht doch vorstellen. Weil ich Ingo eben auch schon lange kenne und schätze. Und ehrlich gesagt, ich bin ganz in meinem Element.
Ja, ich glaube auch. Also du kannst das ja auch sehr gut und du bist genau die richtige Stimme für uns mit deiner fröhlichen und offenen Art. Ich finde ja sowieso, dass man mit so einem positiven Aktivismus manchmal viel, viel mehr erreicht als in so einer negativen Haltung. Ne? Also das ist schon sehr toll.
Und klar, wir sind lange eben so ein bisschen, oder ich auch, wirklich so auf Krawall gebürstet gewesen und wir müssen uns wehren und so weiter. Und und das merke ich auch. Ich glaube, das kostet auch zu viel. Das kostet zu viel Energie. Also
das kostet auch Lebensfreude.
Ja, also meine VorgängerInnen haben ja wahnsinnig viel, also sich auch sehr aufgerieben für Projekte in der Politik oder auch in der Branche, die schon Ergebnisse gebracht haben und auch also den größten Respekt verdienen. Aber wenn man guckt, was das an persönlichem Einsatz und was das gekostet hat, menschlich, dann im Vergleich zu, was es letztendlich wirklich der breiten Übersetzerschaft bringt, das steht in keinem Verhältnis.
Ja.
Und wir sind uns da schon eigentlich relativ einig geworden, dass wir sagen, das machen wir nicht. Also wir werden nicht jetzt wieder in Energie in Projekte investieren, die nicht das bringen, was wir wollen. Also wir haben jetzt ein paar Ideen. Also eine große Idee oder ein großer Wunsch von mir war ja wirklich auch, wir müssen uns mehr auf die Mitgliedschaft jetzt wieder, also wir müssen den Blick nicht in der Hierarchie also oder in den ganzen Strukturen nach oben richten, in Politik und Verlage und so weiter, sondern wir müssen wirklich auch mal ein bisschen mehr in die Mitgliedschaft wieder denken. Und durch Corona haben wir ja alle jetzt gelernt, wie man mit Videokonferenzen, was man da so alles machen kann. Ja. Jetzt haben wir ja gerade den Startschuss gegeben für VDÜ-Online-Schulungen. Wir haben so viele tolle, wirklich tolle Seminare, Workshops und so weiter, zum Beispiel durch den DÜV für die Professionalisierung am Text über die letzten Jahre, Jahrzehnte gehabt. Wir sind immer besser geworden. Wir sind fachlich, wirklich würde ich sagen, in der Breite von, wir sind jetzt fast 1400 Mitglieder inzwischen, haben uns alle auf der Ebene professionalisiert. Wo es leider immer noch hapert, ist eben das rein Betriebswirtschaftliche, das rein Juristische, also Verträge und so weiter.
Da habt ihr aber auch tolle Fortbildungen jetzt angeboten. Ich habe so viele tolle Fortbildungen gehabt. Diese Online-Fortbildungsangebote sind so großartig. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, dass da alle teilnehmen. Das ist wie ein Geschenk des Himmels.
Also ich war so beglückt jetzt, also eben jetzt zum Beispiel Honorarkalkulation.
Ja.
Das war auch nicht lustig. Ganz ehrlich, das war nicht lustig, das zu hören oder das wirklich vor Augen geführt zu bekommen, wie wir eigentlich kalkulieren müssten und was wir eigentlich pro Seite kriegen müssten, um nachhaltig in diesem Beruf arbeiten zu können.
Also du meinst sogar mit Rente?
Zum Beispiel. Ja, und mit Urlaub.
Ja,
oder
mit
so.
Urlaub, ja. Genau.
Und da ging es nicht um Malediven oder sowas, sondern das waren ganz reelle Zahlen, die natürlich, jeder sollte dann jetzt, nachdem er diese Online-Schulung mitgemacht hat, selbst mal die eigenen Zahlen wirklich eintragen. Er hat ja nur Beispiele gebracht, aber es klang alles sehr realistisch. Und wir müssen in die Breite gehen, wir müssen wirklich unsere Leute wachrütteln, denn immer wieder, das waren so fast Hinrichs fast letzte Worte, so als bevor er jetzt wirklich die Gremien ganz verließ, er möchte es nie wieder hören von einem, der aus der Führungsetage von Random House, die immer wieder sagen, nö, wieso, unsere Übersetzer sind zufrieden, die beschweren sich nicht.
Mhm. Ja? Sondern wir sollen uns ruhig beschweren.
Und wir
müssen uns beschweren.
Und wir beschweren uns erst dann
positiv.
Genau.
Genau, mit einem Lächeln im Gesicht. Aber das finde ich auch so toll an dem Verband und an so Leuten wie dir, die ihr euch da für uns hinstellt, dass wir sozusagen alle gemeinsam, ich meine, 1400 Leute sind viel. Mhm. Und dann hat man auch ein Rückgrat und dann kann man diese Schulungen wahrnehmen und dann kann man gemeinsam viel, viel mehr bewegen. So wie auch diese Frauen, diese Autorinnen auch viel bewegen können, indem sie gemeinsam sagen und aufstehen und sagen, nein, wir lassen uns hier nicht in irgendeine Ecke verfrachten. Und so geht es uns auch in unserem Beruf.
Ja. Ich kann es aber auch verstehen, dass viele von uns, also auch selbst, also dass aus unseren Reihen auch Aggression kommt. Weil natürlich, wenn du über Jahre oder Jahrzehnte das Gefühl hast, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht genannt, du wirst nicht ordentlich bezahlt und also musst ständig Akkord arbeiten eigentlich, da wird man dünnhäutig. Und dann wird man auch ungnädig und dann kann man auch aggressiv werden, wenn man irgendwo nicht genannt wird zum Beispiel.
Ja. Aber vielleicht sind wir jetzt schon auf einer nächsten Stufe. Vielleicht ist es so, wie Alice Schwarzer noch sehr wütend sein musste. Mhm. Oder Toni Morrison oder so, wie es geht. Ich finde immer, es geht immer in Stufen. Und natürlich musste man am Anfang unheimlich wütend sein als Übersetzerin und unheimlich laut schreien, damit man überhaupt irgendwie gehört wurde, irgendwo auftauchte. Und vielleicht haben schon die vor uns so viel erreicht, dass wir jetzt schon eine ruhigere Stufe angehen können und mit freundlichem Lächeln, aber geschlossen.
Ja, das glaube ich. Sozusagen. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass es daran liegt, dass auch in den Verlagsführungsetagen sich das Geschlechterverhältnis wandelt.
Das macht auch was aus.
Also vor 20 Jahren waren da nur Männer und da herrschte ein anderer Ton und da herrschte ein anderer Umgang.
Ja,
und in immer mehr Verlagen sind jetzt Frauen an der Spitze.
Ja.
Also eine Zeit lang waren die Frauen immer nur dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur im künstlerischen Bereich, also in der Programmgestaltung an der Spitze. Aber es gibt auch inzwischen Justiziarinnen und Geschäftsführerinnen und ich weiß nicht was. Mhm. Und das ist mein Eindruck, da herrscht ein anderer Umgang.
Da herrscht ein anderer Umgang. Und aber es ist ja auch immer, je mehr man darüber spricht und je mehr wir über unseren Beruf sprechen, desto mehr, so meine Erfahrung, desto mehr verstehen auch die anderen, was wir eigentlich machen, was wir leisten und dass man uns durchaus auch ernst nehmen kann. Und wir eben nicht irgendwie eine Hausfrau sind, die ein bisschen irgendwo am Küchentisch irgendwas übersetzt, so ein bisschen vor sich hin und dann diese Sätze sagt wie, ja, Geld spielt erstmal keine Rolle, es macht mir Spaß. Das sind so Sachen, ne? Gegen die sollten wir aufstehen.
Unbedingt,
aber das, wenn ihr das machen wollt, dass ihr sozusagen mehr in die Breite gehen wollt, dass wir noch mehr Geschlossenheit, das finde ich toll.
Und man kann ja so, also dann ist es total easy teilzunehmen. Ja, also dieses Honorarkalkulationsseminar, das ist jetzt in drei Teilen, immer nur eine Stunde mit einer Woche dazwischen. Also das kann eigentlich fast jeder und jede einrichten.
Aber
und dadurch entstehen auch neue, also dann sieht man auch mal, ich habe da jetzt Kolleginnen auf dem Bildschirm gesehen, die habe ich noch nie gesehen.
Ne? Ja. Das ist das Tolle an Corona.
Total, ne? Gut. Da entstehen jetzt auf anderen Ebenen nochmal neue Verknüpfungen.
Also das ist doch ein total schönes Schlusswort. Das heißt, du rufst in die Welt, kommt, nehmt teil und lasst uns was zusammen machen.
Genau.
Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
Finde ich auch. Danke.
Tschüss. Ja, das war über Übersetzen. Wir hoffen, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Unser kleiner Ausflug nach Dänemark und in eine bestimmte Form der Literatur. Und ich hoffe, ihr lest jetzt alle mal Frau Einstein, das Buch von Marie Benedikt, und dann überdenken wir bestimmte Dinge. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.
Wir wollen vertalen. Wir wollen tolken.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Хочемо разговаривати.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Хочемо
говорити. Ти переводчица?